Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen. In Tel Aviv demonstrieren fast 500.000 Menschen für mehr soziale Gerechtigkeit. Der Bericht von der größten Kundgebung in der Geschichte Israels. Aus Tripolis ziehen immer mehr Soldaten ab. Das Gespräch zur fragilen Normalität in der libyschen Hauptstadt. Und 200.000 Niederländer helfen der Polizei bei der Verbrecherjagd.
Ich denke, dass ihr als Bürger gewoon auch eine eigene Verantwortlichkeit habt, um ihr eigene Stadt, Wijk und Straat veilig zu halten.
Als Bürger bist du mitverantwortlich für deine Stadt, dein Quartier, deine Straße. Klingt gut, aber ist es das auch? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und mit den Nachrichten Susan Schmucke.
Im Kanton Zürich wird die Sozialhilfe neu geregelt. Die Stimmenden haben mit über 60% Ja gesagt zur Vorlage. Künftig werden auch vorläufig aufgenommene Ausländer von der Sozialhilfe unterstützt, also abgewiesene Asylsuchende, deren Wegweisung unzumutbar ist. Bisher war die Asylfürsorge für sie zuständig. Der Gegenvorschlag der SVP, der alles beim Alten belassen wollte, wurde abgelehnt. Keine Chance hatte die Vorlage zur Halbierung der Vermögenssteuer. Die Initiative mit dem Titel «Für einen wettbewerbsfähigen Kanton Zürich» wurde mit knapp 70% abgelehnt. In der Stadt Zürich wurde die Initiative für mehr Velo- und Fußverkehr angenommen mit 52% Ja-Stimmen. Innerhalb 10 Jahren soll nun der Anteil des motorisierten Verkehrs um 10% zurückgehen. Der Gegenvorschlag der Zürcher Stadtregierung, der weniger weit ging, unterlag in der Stichfrage knapp mit 49,4%. Im Kanton Waadt gibt es auch weiterhin kein Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Die Initiative mit dem Titel «Hier leben und wählen» wurde deutlich abgelehnt mit fast 70% Nein-Stimmen. Der Kanton Waadt wäre der erste Kanton gewesen, der Ausländern nicht nur erlaubt hätte zu wählen, sondern auch gewählt zu werden, beispielsweise ins Parlament oder in die Regierung. In Bern ist die 20. eidgenössische Jugendsession zu Ende gegangen. Zum Abschluss verabschiedeten die Jugendlichen verschiedene Petitionen. Unter anderem zum Thema Rassismus. So sollen Medien, wenn sie über Straftaten berichten, in der Regel weder die Nationalität nennen von beteiligten Personen, noch die Ethnie oder die Religion. Verliehen wurde zudem der Prix Jeunesse 2011 an CVP-Nationalrat Luc Parthasar aus Genf. Er erhielt den Preis, weil er Minderjährigen sans papier den Zugang zu einer Berufslehre ermöglichte. In Israel hat Ministerpräsident Netanyahu Reformen angekündigt wegen der anhaltenden Proteste. Eine Kommission werde mögliche Reformen prüfen und bis in 2 Wochen Vorschläge präsentieren, sagte Netanyahu. Die Organisatoren der Proteste kündigten an, sie wollten nicht mehr demonstrieren, bis die Ergebnisse der Kommission bekannt sind. Seit Juli gehen in Israel Menschen auf die Straße, um für Wirtschafts- und Sozialreformen zu demonstrieren. Gestern waren es in Jerusalem mehrere Hunderttausend. Iran hat vergangene Nacht sein erstes Atomkraftwerk ans Stromnetz angeschlossen. Gemäß einem Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde produziert die Anlage in Bushehr aber erst 6% ihrer maximalen Leistung. Die Inbetriebnahme des AKW, das von Russland gebaut worden war, verzögerte sich immer wieder. Die iranischen Behörden machten diverse Faktoren verantwortlich, schlechtes Wetter oder technische Probleme oder Sicherheitsbedenken. Der Bau des AKW begann schon in den 70er Jahren, als noch der Schah regierte. Das Projekt wurde jedoch gestoppt, erst durch die Islamische Revolution 1979 und dann durch den Krieg gegen Irak in den 80er Jahren. Zum Sport. Der Nordostschweizer Daniel Bösch hat den Unspunnen schwingend gewonnen. Bösch bezwang im Schlussgang den Innerschweizer Christian Schuler. Aus Interlaken berichtet Beat Sprecher.
Ein Tag der Überraschungen ging auch mit einem unerwarteten Sieger zu Ende. Der 23-jährige Thurgauer Daniel Bösch gewann das traditionelle Unspunnenschwingen. Sicherlich ein Name, der kaum auf einer Favoritenliste ganz oben auftauchte. Er profitierte aber davon, dass die ganz Großen der Zunft früh aus der Entscheidung fielen. Aber er war auch bereit, diese Chance zu nutzen. Deshalb ist er ein verdienter und würdiger, wenn auch überraschender Unsponnensieger. Daniel Bösch macht in dieser Saison zuvor beim St. Galler Kantonalschwingfest auf sich aufmerksam. Er gewann dieses und legte im Schlussgang Arnold Forrer ins Sägemehl. Freuen dürfen sich auch die Organisatoren, denn erstmals fand das Unsponnenschwingen nicht mehr auf der traditionellen kleinen Wiese statt, sondern im Zentrum von Interlaken. Dieser Umzug hat sich gelohnt, denn so konnten 15.000 Zuschauer diesen Anlass an neuer Stätte erleben und sorgten trotz zum Teil garstigen Wetterbedingungen für eine gute Stimmung.
Beat Sprecher hat berichtet zu den weiteren Sportmeldungen des Tages mit Rachel Müritz.
Zum Abschluss der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Daegu hat es einen Weltrekord gegeben. Die jamaikanische Sprintstaffel holte in 37,04 Sekunden Gold über die 4x100 Meter. Damit unterbot Jamaika den eigenen Weltrekord um 600stel Sekunden. Silber ging an Frankreich, Bronze an den karibischen Inselstaat St. Kitts and Nevis. Die Schweizer scheiterten bereits im Vorlauf wegen eines Fehlers bei der zweiten Stabübergabe. Beim Motorrad Grand Prix von San Marino wurde Tom Lüthi in der Moto2-Klasse als bester Schweizer Achter. Dominik Aegerter fuhr auf den 13. Platz. Randy Krummenacher blieb als 19. ohne Punkte. Sieger ist der Spanier Marc Marquez. Im MotoGP gewann ebenfalls ein Spanier. Jorge Lorenzo fuhr vor seinem Landsmann Dani Pedrosa und dem Australier Casey Stoner ins Ziel.
Die Wetterprognose. Am Abend und in der Nacht ist es gewitterhaft und es fällt zum Teil kräftiger Regen. Morgen Montag ist es erst noch windig, trüb und nass. In der Zentral- und Ostschweiz regnet es auch am Vormittag noch. Dann gibt es vom Jura her größere Aufwellungen. Im Wallis und im Süden wird es sonniger und am Nachmittag sind noch einige Schauer möglich. Die Temperatur steigt im Norden auf 20 und im Süden auf 25 Grad. Am Dienstag scheint dann wieder überall die Sonne und das bei 22 bis 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Rückkehr der Unzufriedenen. In Israel geht der Mittelstand wieder auf die Straße, zahlreicher als je zuvor. Rückkehr der Normalität. In Tripolis ist sie noch immer sehr provisorisch. Darf man mehr als 7.000 Asylgesuche liegen lassen? Nein, sagen die Völkerrechtler, aber sie sagen auch, so klar ist das alles nicht. Sollen Bürger helfen, Verbrecher zu jagen? Ja, sagt die niederländische Polizei, aufpassen, der Rechtsphilosoph. Und die Krise in Weißrussland, erreicht sie auch den letzten Diktator Europas? Antworten in unserer Sendung international auf DRS 1 um 6:30, gleich nach diesem Echo der Zeit. Zwischenzeitlich schien es, als seien die Proteste des Mittelstands in Israel eingeschlafen. Aber gestern hat sich die Protestbewegung eindrücklich zurückgemeldet. Fast eine 500.000 Demonstranten forderten mehr soziale Gerechtigkeit. Es war die größte Demonstration in der Geschichte Israels. Aus Tel Aviv, AD-Korrespondent Sebastian Engelbrecht.
Eine Gruppe von Kindern läuft mit im Demonstrationszug durch Tel Aviv. Sie skandieren den Satz, der schon seit 7 Wochen zu hören ist, in den Zentren Tel Aviv und Jerusalem, wie auch in Kleinstädten. Das Volk fordert soziale Gerechtigkeit. Auf dem Kikar HaMedina sind die Menschen an diesem Samstag in Tel Aviv zusammengeströmt, auf dem Platz des Staates. 300.000 Israelis besetzen den weiten, runden Platz im Zentrum der Stadt. Er ist gesäumt von den edelsten Geschäften, vor allem Juweliere und Modeläden der teuersten Art haben sich hier angesiedelt. Jetzt aber demonstriert die Mittelschicht, die unter horrenden Mieten und hohen Lebensmittelpreisen ächzt. Auf den Transparenten heißt es: Bibi, du bist gefeuert. Gemeint ist Ministerpräsident Netanyahu. In ganz Israel haben sich an diesem Abend 450.000 Menschen zu Protestkundgebungen versammelt. Es ist der größte Sozialprotest in der Geschichte Israels. Eine der Demonstranten ist die 22-jährige Mita. Sie studiert in Tel Aviv. Ich bin gekommen, um meinen Teil zu dem Kampf beizutragen, an den ich glaube. Man muss kommen und dabei sein. Ich glaube, wir können etwas erreichen. Wenn man zu Hause sitzt, dann bringt das mit Sicherheit gar nichts. Eine Million haben die Demonstranten nicht mobilisieren können, aber fast eine halbe. Und das ist beachtlich in einem Staat mit 7,7 Millionen Einwohnern. Wortführer der protestierenden Massen ist Itzik Schmuli, der Vorsitzende der Nationalen Studentenvereinigung. Herr Ministerpräsident, wir, die neuen Israelis, haben einen Traum. Und der ist ganz einfach. Wir wollen in Israel unsere Häuser bauen. Herr Ministerpräsident, wir, die neuen Israelis, haben einen Traum. Und der ist ganz einfach. Wir wollen hier unsere Kinder großziehen. Viele hatten die Protestbewegung schon totgesagt. Terroranschläge gegen Israelis hatten in der zweiten Augusthälfte die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. An diesem Samstagabend aber meldet sich der Protest zurück. An diesem Abend fordert unser Israel eine wirkliche Änderung der Prioritätenliste der Regierung. Heute Abend seid ihr diejenigen, die ihr die Hoffnungslosigkeit, die Gleichgültigkeit und den Zynismus überwunden habt und die ihr diesem Volk die Hoffnung zurückgegeben habt. In Jerusalem versammeln sich am selben Abend 40.000 Menschen, in Haifa 30.000. Zehntausende protestieren in kleineren Städten gegen hohe Mieten und Lebensmittelpreise und gegen soziale Ungerechtigkeit. Die Zeltstadt des Protests, die Itzik Schmuli und viele andere auf dem Rothschild Boulevard im Zentrum von Tel Aviv aufgebaut haben, steht immer noch und wird stehen bleiben.
Sebastian Engelbrecht aus Tel Aviv. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat inzwischen auf die Proteste reagiert. Er will Reformen prüfen lassen und bis in 2 Wochen Ergebnisse vorlegen. Heute vor 2 Wochen sind die Rebellen in der libyschen Hauptstadt Tripolis einmarschiert. Seither gilt das Ende der Ära Gaddafi als besiegelt. Derzeit bereiten die Rebellen Angriffe auf die letzten Hochburgen des Regimes vor, auf die Hafenstadt Sirte und vor allem auf Bani Walid, wo Gaddafi sich möglicherweise versteckt. Immer mehr Truppen der Rebellen ziehen deshalb aus der Hauptstadt ab. Ich habe unsere Mitarbeiterin Inga Rock in Tripolis gefragt, wie weit mit dem Abzug der Soldaten auch die Normalität zurückgekehrt sei.
Es ist tatsächlich so, dass viele Rebellen die Hauptstadt verlassen haben und damit hat sich die Normalität wieder in Ansätzen hergestellt. Man sieht zum Beispiel auch bereits wieder Polizisten auf der Straße.
Und das sind die gleichen Polizisten, die unter Gaddafi gedient haben?
Ja, es sind die alten Polizisten, also es ist die Verkehrspolizei, der man auch nicht nachsagt, dass sie an den Verbrechen des Gaddafi-Regimes beteiligt war.
Und heißen das auch, dass die Stadt sicher ist, obwohl es ja eigentlich keine eindeutige Autorität gibt?
Zumindest fühlen sich die Bürger so sicher, dass sie wieder vermehrt aus den Häusern gehen, auf die Straße gehen. Heute gab es zum Beispiel wieder Staus auf den Straßen. Das machen immer mehr Geschäfte auf. Die Banken haben zum Teil wieder auf. Vor den Banken haben sich riesige Schlangen gebildet. Aber man hört vor allen Dingen nachts weiterhin regelmäßig Schüsse. Es gibt zum Teil schwere Schießereien, von denen man nicht genau weiß, was dahinter steckt. Zum Teil sind es die Rebellen, die Freudenschüsse abschießen, aber es gibt zum Teil auch um Häusern berichten die Bürger, dass geschossen wird, wo sie nicht wissen, was da genau passiert.
Wenn Sie sagen, dass die Truppen der Rebellen abziehen und gleichzeitig die Polizisten wieder auf den Straßen zu sehen sind, heißt das denn auch, dass diese Rebellen offenbar bereit sind, Macht abzugeben an zivile Institutionen?
Das ist die große Frage. Also der Stadtrat, der sich hier gebildet hat, der will das so. Der hat auch gesagt, die Rebellen müssten aus der Stadt abziehen. Aber ich hatte heute zum Beispiel eine Begegnung vor dem ehemaligen Amtssitz des Ministerpräsidenten, wo es einen großen Empfang anlässlich des Ende des Ramadan-Festes gegeben hat. Dort tauchte auf einmal 4 Pickups mit Kämpfern aus Misrata auf. Und dann kam ein Polizist, der den Verkehr regeln wollte und der wurde dann aber von einem Rebellenkommandanten zur Seite gedrängt. Also insofern muss man abwarten, wie sich die Rebellen verhalten.
Und bei diesem offiziellen Empfang, den Sie angesprochen haben, wer gab den Datenton an?
Dort gab Ali Tahuni, der Ölminister und Finanzminister der Übergangsregierung, den Ton an. Der ist am Samstag nach Tripolis gekommen und hat das Ölministerium eröffnet. Er hat angekündigt, dass bereits in 10 Tagen wieder Öl gefördert werden soll. Und er hat diesen Empfang geleitet.
Und dieser Ali Tahuni, der jetzt der starke Mann offenbar ist in Tripolis, aus welcher Ecke kommt der?
Er hat lange Zeit in den USA gelebt, ist Wirtschaftsprofessor und hat in Seattle gelehrt. Die große Frage ist, warum kommt der Rest des Übergangsrates nicht nach Tripolis? Er hat am Wochenende nochmal angekündigt, in den nächsten Tagen von Benghazi im Osten des Landes nach Tripolis umzuziehen. Am Sonntagabend wurde aber dieser Termin wieder verschoben. Da wird in Tripolis spekuliert, dass es doch Spannungen innerhalb des Übergangsrates, der sehr heterogen ist, gibt.
Auf der einen Seite haben wir in diesem Übergangsrat diese westlich orientierten Menschen wie dieser Ölminister, auf der anderen Seite auch die Islamisten. Sind das die Linien entlang derer sich diese Risse, diese Uneinigkeiten zeigen?
Das ist sicher eine Spannungslinie, die es gibt. Es ist zum Beispiel auch umstritten, welche Rolle die UNO spielen soll. Da gibt es Vertreter, die die UNO überhaupt nicht im Land haben wollen und die sagen, wir schaffen das alleine. Und dann gibt es die eher westlich orientierten, die sagen, wir brauchen die UNO für die Reformierung des Staatswesens. Es gibt aber auch, da es ja keine Institution gab, es gab keine Parteien in diesem Land, insofern muss ich das erst noch herausbilden. Es ist ganz schwer zu sagen, im Moment entsteht in Tripolis fast jeden Tag ein neuer Ausschuss oder ein neues Komitee, das die Verantwortung über einen Bezirk übernimmt oder behauptet, sie seien die Repräsentanten dieser oder jener Fraktion. Also es ist ganz schwer zu sagen, das wird sich erst noch herausbilden.
Aber auch wenn noch vieles unklar ist, ist ja doch klar, dass die Islamisten an Macht, an Kraft gewonnen haben im Vergleich zu früher unter dem Gaddafi-Regime. Ist denn das im Alltag in Tripolis bereits spürbar?
Im Alltag kann man das noch nicht sehen. Es ist eher so im Untergrund, würde ich fast sagen, wenn es um politische Fragen geht, da kann man es in Ansätzen bereits spüren. Aber man muss davon ausgehen, dass die Islamisten eine Rolle spielen werden. Also der Kommandant der Tripolis-Brigaden, die reklamieren, dass sie die Stadt maßgeblich eingenommen hätten, kommt zum Beispiel aus dieser Ecke. Er sagt heute, ich will eine Demokratie, aber unter Demokratie verstehen doch die verschiedenen Fraktionen sehr unterschiedliche Dinge.
Das heißt, für den Moment ist man vor allem vereint in dieser Jagd nach Gaddafi.
Genau, das bindet noch alle Kräfte zusammen. Und sobald Gaddafi gefangen ist oder getötet worden ist, dann werden sicherlich auch die verschiedenen Spaltungslinien sehr viel deutlicher zutage treten, als das im Moment der Fall ist. Was man aber auch sagen muss, dass offensichtlich die Libyer aus den Irak-Erfahrungen gelernt haben und versuchen, Fehler zu vermeiden, die im Irak begangen wurden. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass es zum Beispiel so gut wie keine Plünderungen von öffentlichen Institutionen oder Geschäften gegeben hat. Das spricht doch sehr auch für einen Bürgersinn oder dass einem das Land gehört und dass es allen Menschen des Landes gehört, dass das vorhanden ist.
Aus Tripolis, Inga Rock, NZZ-Korrespondentin und Mitarbeiterin von Radio DAS. Bis 10.000 irakische Asylgesuche haben die Schweizer Behörden absichtlich liegen gelassen. Das ist letzte Woche bekannt geworden. Das waren gar keine richtigen Asylgesuche, erklärt der frühere Justizminister Christoph Blocher. Namhafte Juristen widersprechen ihm. Trotzdem bleiben auch für sie offene Fragen. Elmar Plotzer.
Die Asylgesuche wurden in den Jahren 2006 bis 2008 bei den Schweizer Botschaften in Damaskus und Kairo eingereicht. Politische Gewalt und Terroranschläge hatten Hunderttausende Irakerinnen und Iraker in die Flucht geschlagen. Der ehemalige Staatsrechtsprofessor Thomas Fleiner kann sich noch gut an diese Zeit erinnern, denn er hatte immer wieder Kontakte zu Akademikern und Gaststudenten aus dem Irak, die an die Universität Freiburg kamen.
Jemand hat mir gesagt, er kann seine Kinder nicht in die Schule schicken, weil er immer befürchten muss, dass sie irgendwo entführt werden. Also die Leute waren in einer Art und Weise bedroht, die wir uns in der Schweiz kaum vorstellen können. Also es war die Hölle für die Leute dort im Irak zu leben.
Für Thomas Fleiner ist klar, die Schweizer Behörden hätten die Asylgesuche bearbeiten und prüfen müssen. Zumal es das Schweizer Gesetz ja ausdrücklich zulasse, Gesuche bei den Schweizer Botschaften im Ausland einzureichen.
Es kommt noch dazu, dass meines Erachtens in jedem Fall, wenn jemand ein Gesuch stellt an eine Behörde, die Behörde verpflichtet ist, dieses Gesuch entgegenzunehmen und dann auch entsprechend zu bearbeiten und festzustellen, ob das Gesuch den Tatsachen entspricht oder nicht den Tatsachen entspricht.
Und wenn jemand nachweislich in seinem Heimatland gefährdet sei, habe er Anrecht auf Asyl, so Thomas Fleiner. Dass sich die irakischen Flüchtlinge damals nicht mehr in ihrem Heimatland aufgehalten haben, sondern in den Drittstaaten Syrien und Ägypten, auch das sei kein Grund, ihre Gesuche einfach liegen zu lassen, ergänzt Martina Caroni, Völkerrechtsprofessorin an der Universität Luzern, mit Blick auf das Schweizer Asylgesetz.
Das Verfahren sieht schon vor, dass der Aufenthalt in einem sicheren Drittstaat ein Nicht-Eintretensgrund sein kann, aber dafür muss das Verfahren erstmal eröffnet werden. Das heißt, grundsätzlich muss ein Verfahren eröffnet werden und dann könnte auf Nichteintreten beschlossen werden.
Aber einfach aus politischen Gründen und ohne juristisches Verfahren auf die Prüfung von Gesuchen zu verzichten, so wie es das Bundesamt für Migration damals getan habe, das gehe nicht. Auch wenn die Lage mit den vielen irakischen Flüchtlingen in Syrien in der Tat schwierig gewesen sei. Laut dem Schweizer Asylgesetz können Asylgesuche sowohl mündlich wie schriftlich mit offiziellen Formularen oder auf Notizzetteln eingereicht werden. Trotzdem, offene Fragen bleiben. Der Berner Völkerrechtsprofessor Walter Kählin gibt zu bedenken, es sei nicht sicher, dass alle diese rund 10.000 Gesuche wirklich Asylgesuche gewesen seien.
Ich kann mir vorstellen, dass es da alles gab. Anfragen können wir in die Schweiz reisen, bis hin zu voll ausformulierten Gesuchen.
Hier müsse die externe Untersuchung, die Bundesrätin Sommaruga angeordnet habe, für Klarheit sorgen. Ebenfalls eine offene Frage sei, ob die Nichtbearbeitung der Gesuche mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR abgesprochen gewesen sei. Das UNHCR hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis von einem Abkommen mit der Schweiz, wonach irakische Flüchtlinge in Syrien bleiben sollten. Doch das UNHCR selber lässt untersuchen, ob es damals allenfalls mündliche Absprachen zwischen lokalen Mitarbeitern und der Schweizer Botschaft gab. Und schließlich, sagt Walter Kählin, müsse man auch abklären, ob irakische Flüchtlinge in Gefahr geraten seien, nachdem man ihre Gesuche nicht bearbeitet hatte. Aber diese Frage sei wohl nur sehr schwer zu beantworten.
Der Beitrag von Elmar Plotzer. Die Polizei sucht, der Bürger findet. In den Niederlanden setzt die Polizei bei ihrer Suche nach Verbrechern auch auf die Bevölkerung. Freiwillige bilden dort das Brüchernet, ein Netz, das der Polizei bei Aufklärungen hilft. Gegen 200.000 Menschen machen inzwischen mit. Die Fachwelt bleibt skeptisch. Aus Utrecht der Bericht von Elsbeth Gucker.
Ja, okay.
In der Einsatzzentrale der Utrechter Polizei sitzt Koen Gorte vor 6 Computerschirmen. Soeben ging ein Notruf ein. Ein Kind wird vermisst. Der 35-jährige Polizist fragt nach einer genauen Personenbeschreibung.
Okay, kann der Bürgernetaktion starten. Danke.
Nach dem kurzen Gespräch beschließt der Beamte, eine Bürgernetaktion zu starten. Die Situation ist nachgestellt, denn im Ernstfall hat Polizist Rote keine Zeit für die Presse. Dann zählt jede Sekunde. Im Ernstfall zieht er sofort auf der geografischen Karte am Computer einen Kreis um die Stelle, woher der Notruf kam.
Auf die Karte trekke ich einen Zirkel und alle Teilnehmer, die sich haben angemeldet, binnen das Gebiet, die werden benadert.
All jene Bürgerinnen und Bürger, die bei Bürgernet mitmachen und in der eingekreisten Region wohnen, erhalten dann einen telefonischen Aufruf von Koen Gorte. Er bittet sie, Ausschau nach einem Einbrecher oder dem vermissten Kind zu halten, wobei er möglichst viele Details zu Aussehen und Kleidung gibt.
Und können Sie dus uitkijken naar het vermiste Kind?
Gorte ist Zentralist, wie das im niederländischen Polizeijargon heißt. Er nimmt die Notrufe der Bürgerinnen und Bürger in der Einsatzzentrale entgegen. Er unterhält den Kontakt zu den Streifenwagen und er koordiniert den Einsatz der Polizisten auf der Straße. Die Stadt und Region Utrecht zählt etwa eine 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner. An einem normalen Tag treffen während seiner 8-Stunden-Schicht zwischen 40 und 50 Meldungen ein. Seit ein paar Monaten können Horte und seine Kollegen in der Einsatzzentrale zusätzlich mit der Hilfe eines stetig wachsenden Bürgernetzwerkes rechnen. 27.000 Menschen haben sich in der Region Utrecht inzwischen bei Bürgernet angeschlossen. Bis Ende des Jahres sollen es 60.000 sein und landesweit über 200.000.
We sturen hen een brief om hen vanuit de gemeente om hen te vragen om mee te doen. De burgemeester ondertekent die brief en dan kunnen mensen zich via internet aanmelden of via een aanmeldkaart. En we merken dat mensen dat heel enthousiast doen.
De burgemeester der jeweiligen Gemeinde schickt aan alle Haushalte einen Brief mit der Frage, ob sie bei Bürgernet mitmachen wollten, erklärt Hilde Backer von der Bürgernet-Pressestelle das Rekrutierungsverfahren. Durchschnittlich 5% der Bevölkerung reagiere positiv, so Hilde Backer. Mit dieser Quote sei man sehr zufrieden. Viele Menschen wollten mithelfen, ihre Umgebung sicherer zu machen, gibt sie als Grund für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger an. Das gilt auch für Erwin Peters. Niederländer zögen sich in den letzten Jahren immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück. Niemand interessiere sich noch fürs eigene Quartier. Dafür werde umso mehr über die Polizei geklagt. Da brauche es mehr Eigenverantwortung, sagt der Radio-DJ, der seit etwa einem halben Jahr bei Bürgernet mitmacht.
Das fand ich nicht reëel, want ich denke, dass du als Bürger gewoon auch eine eigene Verantwortlichkeit hast, um deine eigene Stadt, Wijk und Straat veilig zu halten.
6-mal habe er bisher einen Aufruf von Bürgernet erhalten. Mal sei es um eine vermisste Frau gegangen, die dringend Medikamente benötigte, mal um einen Betrunkenen. Allerdings habe er der Polizei bisher nie einen goldenen Tipp liefern können. 10% aller Fälle führten dank Bürgernet zum Erfolg, heißt es bei der Polizei. Ein Erfolgsmodell also? Peter von Kopper, Rechtsphilosoph an der Freien Universität in Amsterdam, hat Zweifel. Unklar sei, welchen Effekt solche Bürgernetzwerke auf die Bevölkerung habe. Studien aus den USA zeigten, dass viele Bürgernetzwerkler durch die Aufrufe der Polizei immer ängstlicher würden und das Gefühl bekämen, in einer sehr kriminellen Gesellschaft zu leben.
En daar blijkt gewoon dat mensen er bang voor worden, dat ze toch wel een gevoel krijgen van nou, ik zit in een hele criminele samenleving. Terwijl we weten allemaal dat de criminaliteit steeds minder wordt.
Dabei, sagt Peter von Koppe, wüssten doch alle, dass es in den Niederlanden weniger Verbrechen gebe. Tatsächlich sank die Kriminalitätsrate zwischen 2005 und 2008 um fast 6%. Der Professor empfiehlt denn auch, die Ängste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gründlich zu untersuchen. Erst dann wisse man, ob es sinnvoll sei, Bürgernet im ganzen Land einzuführen.
Das war Elsbeth Gucker und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber für die Nachrichten, Thomas Kürnzi, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.